Erstmal muss man sagen, dass es immer noch in Deutschland eine Norm gibt und das ist halt die westdeutsche Norm. Und wir sind halt diejenigen, die sich da irgendwann anpassen müssen. Es gibt halt auch sehr, sehr viele, die halt auch eben sagen, nein, es ist auch alles schon gleichberechtigt, es gibt die gleichen Chancen. Und damit vernachlässigt man halt, dass es noch sehr, sehr viel aufzuholen ist. Wenn man nicht für Sichtbarkeit sorgt, wird sich das noch Generationen weitertragen. Da sitzen wir in 20 Jahren vielleicht noch hier.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Was wäre, wenn diejenigen, die den Osten verlassen haben, zurückkämen? Mit neuen Netzwerken, Perspektiven und dem Wissen, wie man eine gleichberechtigte, aktive Zivilgesellschaft aufbaut. Die CDU-Politikerin und Autorin Nora Zabel ist überzeugt, dass genau diese Menschen die Brücken bauen werden, die der Osten braucht. In dieser Live-Folge erzählt sie von ihrer Jugend im Osten, dem Studium im Westen und der Zerrissenheit, die damit einhergeht. Und sie formuliert klare Wünsche an ihre eigene Generation.
Hallo zusammen, ich bin Sidden Feist und ich sitze hier mit Nora Zabel und freue mich ganz besonders darauf, dass wir über die ostdeutsche Gen Z sprechen, weil 35 Jahre deutsche Einheit, wir sind gerade in diesem Monat, in dieser Phase und da ist es ein toller Auftakt. Ich sage ein paar Sätze zu dir, Nora.
Gerne.
Du bist 29 und schon länger als dein halbes Leben in der Politik. Also alle, die immer überlegen, fangt an. Du bist 1996 in Mecklenburg-Vorpommern zur Welt gekommen, in einer Kleinstadt namens Hagenow und mit 14 in die CDU eingetreten. Du hast in Schwerin dann in der Landtagsfraktion gearbeitet und bist heute wissenschaftliche Mitarbeiterin von Sera Bühler, die CDU-Staatsministerin im Auswärtigen Amt ist. Studiert hast du auch, und zwar im Westen. Du hast den Master in Heidelberg in Philosophie und Politikwissenschaften gemacht und außerdem schreibst du Gastkommentare für ein ganzes Spektrum an Publikationen, was ich sehr spannend finde, denn da geht's von der Zeit bis zu Cicero, die eine Spur konservativer sind und dann aber auch für die Taz. Also jemand, die breit denkt. Pünktlich zu 35 Jahre Deutsche Einheit ist dein Buch erschienen. Dein erstes vereint in Zerrissenheit die ostdeutsche Generation Z zwischen zwei Welten. Herzlich willkommen, Nora.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Ich wollte mal fragen, ich sehe schon, hier sitzt nicht nur die Gen Z, sondern wir sind generationenübergreifend. Wer von euch ist denn aus dem Osten? Ah,
oha.
Sehr gut. Schön, dass so viele von euch hier halt auch repräsentiert sind. Das haben wir uns nämlich im Vorfeld gefragt, was das für ein Mix im Publikum wird. Ja, 35 Jahre deutsche Einheit. Trotzdem werden sich gerade in diesem Jahr, weil es ein Freitag war, der 3. Oktober, die meisten in Deutschland über ein langes Wochenende gefreut haben. Was bedeutet dir dieser Tag?
Na, also für mich ist es natürlich der höchste Tag einer Ostdeutschen, muss man ganz klar so sagen. Dieses Jahr war ich allerdings zu Hause und habe mir den Tag der deutschen Einheit im Fernsehen angeschaut. Ich habe mir die Feier im Saarland angeschaut und habe das ganz brav mitverfolgt und habe mich das ein oder andere Mal geärgert, auch unter anderem, weil es keinen ostdeutschen Redner gab.
Das ist eigentlich verrückt, ne?
Komplett verrückt, ja.
Angela Merkel hat ja zumindest angemerkt, auch sie hätte auch jemand von osteuropäischer Seite sich gewünscht. Aber es hat seit Jahren eigentlich gar keine Gastredner gegeben und weil es das Saarland war, war der Macron da.
Ich glaube, das größte Problem dabei ist halt, dass sich Ostdeutsche deswegen diesen Tag nicht anschauen, weil sie sich halt denken, ah oh Mensch, da sind halt wieder die Wessis unter sich. Warum sollen wir das uns anschauen? Ja.
Wie ging es dir trotzdem mit dem Programm? Gab es irgendwas, was dich abgeholt hat, was dich geärgert hat?
Na, also ich find's erstmal schön, dass dieser Tag gefeiert wird, dass es auch in der Öffentlichkeit gefeiert wird und dass es auch sehr viele Leute gibt, die dort zuhören. Es ist ja nicht bei allen Feiertagen so. Ja, aber nichtsdestotrotz war es am Ende des Tages auch ein freier Tag. Und ja, ich glaube, da muss man in Zukunft auch drüber nachdenken, wie man auch gerade junge Leute animiert, um sich daran zu beteiligen, weil dann, wenn es so bleibt, dann wird das ein bisschen im Sand verlaufen, was ich eigentlich ganz schade finde. Und ich glaube, dass es dann auch immer weniger Leute erreichen wird.
Und Junge waren auch nicht so viel repräsentiert, ne? Da könnte auch noch was passieren.
Betrifft die ganze Politik, ja, tatsächlich. Junge, Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte, all das, aber ich.
Wir waren gerade schon mal, wie bist du drauf gekommen mit 14, wo man sich ja für so viele Sachen interessieren kann, das Moped, Simpson, Fußball bei dir.
Ja.
Wie bist du in die Politik gekommen?
Also damals war es in Mecklenburg-Vorpommern noch so, dass die CDU mehr oder weniger präsent war, also auch die SPD. Das waren so die beiden Volksparteien, die rausgegangen sind, die Stände gemacht haben und da gab es auch immer ein Drachenbootrennen. Und da wurde ich von Freunden angesprochen, möchtest du nicht für die Junge Union mitfahren? Und da dachte ich, alle meine Freunde fahren mit, so, warum nicht? Und dann hat man hinten drauf noch CDU draufstehen, ist ja auch was ganz Sinnvolles, gerade weil die Eltern zu Hause auch eher immer so politikverdrossen waren. Dann hat man gedacht, oh Mensch, jetzt engagiert man sich ja wirklich und man kann den Eltern auch so ein bisschen was beweisen. Und dann kam eins zum anderen. Man hat sich dann auch immer mehr dafür interessiert. Und dann ist es ja auch so, dass Angela Merkel aus meinem Landesverband kam. Dann hatte man auch eine Figur, mit der man sich irgendwie identifizieren konnte. Die Bundeskanzlerin bei uns in unserem unwichtigen Land. Das war immer schon so ein großes Ding. Und dann ist man irgendwann dabei geblieben.
Ich habe mich gefragt, wenn sonst auf dem Drachenboot hinten SPD gestanden hätte und es wären die Freunde gewesen, hätte das genauso passen oder passieren können?
Das hätte komplett genau so passieren können, weil ich war schon immer an Politik interessiert. Und für mich war es klar, wenn ich in eine Partei gehe, dann in eine Mittepartei. Und dann war es halt die CDU und ich bin im Nachgang auch nicht wirklich traurig darüber.
Aber es war nicht so, dass du aus einem christlich geprägten Haushalt kommst und dich das C besonders angesprochen hat?
Nee, gar nicht. Also ich meine, bei uns in Ostdeutschland ist die Religion ja sowieso nicht so weit verbreitet, würde ich meinen. Und daher war es jetzt keine Entscheidung aus dem Glauben heraus. Wobei man sich dann im Laufe der Jahre immer mehr damit beschäftigt hat, was bedeutet eigentlich der christliche Glaube. Insofern gab es da schon dann eine Neugier darauf, auf Leute, die halt wirklich auch aus dem Glauben heraus da drin sind.
Wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, dann gibt's bei dir ja doch zumindest den Glauben, mit Gemeinschaft was verändern zu können.
Ja, voll, voll. Also ich muss auch sagen, in der Partei habe ich auch des Öfteren das Gefühl gehabt, dass man auch Sinn stiften kann und dass man eben auch gemeinsam was bewegen kann und mitgestalten kann.
Ja, Jahrgang 1996. Ich bin Jahrgang 66, also fast schon Boomer und Gen Z. Du bist 7 Jahre nach dem Mauerfall zur Welt gekommen. Was glaubst du, hat die Ostgeneration Z ganz anders erlebt als Gleichaltrige im Westen?
Also erst einmal merkt man, dass etwas anderes ist, wenn man überhaupt erstmal den Osten verlässt. Also um mal so das Beispiel zu geben, ich glaube fast 100% der Ostdeutschen waren schon mal im Westen, aber ich glaube nur ein kleiner Bruchteil der Westdeutschen war schon mal im Osten. Also wir müssen uns im Laufe unseres Jahres eigentlich damit beschäftigen, was es heißt, wegzugehen oder weggehen zu müssen. Und dann merkt man halt, dass es gewisse Unterschiede gibt, also gerade im Know-how, sei es, wie man sich das Studium finanziert oder sei es, wie man auf bestimmte Karrierewege kommt, welche Orientierung man da überhaupt hat. Und ich glaube, westdeutsche Gleichaltrige können da einfach auf andere Netzwerke zurückgreifen, die da schon seit Jahrzehnten bestehen.
Du erzählst, dass du ganz stark das Gefühl hast, dass deine Generation zwischen eurer Herkunft und westdeutschen Leitbildern pendelt. Und ich habe diese westdeutschen Leitbilder so verinnerlicht, dass mir das gar nicht so auffallen würde. Kannst du mal ein Beispiel geben, was so ein Leitbild ist und weshalb das Zerrissenheit weckt?
Ich glaube, erstmal muss man sagen, dass es immer noch in Deutschland eine Norm gibt und das ist halt die westdeutsche Norm. Und wir sind halt diejenigen, die sich da irgendwann anpassen müssen, so gesehen. Weil wir haben trotzdem immer noch unsere kulturellen Eigenheiten, sei es Simson fahren oder sei es irgendwie zu Hause mit Freunden irgendwie Pfeffi trinken. Und dann gibt es bei uns auch eine große Fußballvereinskultur. Da vermischt sich allerdings leider öfter mal so ein bisschen das Rechte mit dem Fußball. Und dann trifft man eben so auf westdeutsche Gleichaltrige, die dann oft mal zu sagen, wow, das wirkt schon ein bisschen zurückgeblieben. Oder wenn die halt auf die AfD-Ergebnisse schauen und sich fragen, was ist mit den jungen Leuten im Osten los, dass die AfD wählen? Da gibt es halt gewisse Konflikte, die auch manchmal nicht angesprochen werden, weil man Angst hat, dass man dann sich zu sehr streitet oder so. Ja, wie gesagt, es gibt halt so gewisse Eigenheiten, die man untereinander nicht so wirklich besprechen möchte.
Was meinst du mit zurückgeblieben, dass die zu sagen, ihr seid ja Landeier oder in welche Richtung geht das?
Landeier, ja. Und in der Öffentlichkeit ist es ja auch so, dass die Ostdeutschen teilweise immer noch als, das sind die, die nie die Demokratie gelernt haben, diffamiert werden, oder das sind die, die sich immer beschweren, oder das sind die, die halt AfD wählen. Und ich meine, das meine ich halt mit diesen unterschwelligen Bemerkungen manchmal.
Du hast ja wie viele junge Frauen den Osten verlassen. Wie alt warst du, als du zum Studium gegangen bist?
Also ich habe meinen Bachelor erst noch in Rostock gemacht und dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen und bin dann nach Berlin gegangen, habe in der Parteizentrale der CDU gearbeitet und da ist mir das erste Mal dann aufgefallen, Mensch, hier gibt's ja eigentlich nicht so viele Ostdeutsche und woran kann das eigentlich liegen? Beziehungsweise ich habe einen Ostdeutschen dann gefunden und wir beide haben auch sofort connected, tatsächlich über unseren Humor. Und da habe ich dann auch gemerkt, oh, es fällt Ostdeutschen in diesen Elitenräumen viel einfacher, sich zu finden. A, weil es halt weniger sind und B, weil man halt immer noch so diesen gleichen Erfahrungsraum teilt, glaube ich. Und genau, da war das erste Mal. Und dann bin ich ganz in den Westen nach Heidelberg gegangen und da war das ein ganz anderes Klima. Also da führt man ganz andere Gespräche, man argumentiert anders und dann fragt man sich halt schon, warum habe ich das eigentlich nicht mitbekommen, was meine westdeutschen Kommilitonen mitbekommen haben.
Was meinst du mit, man führt andere Gespräche? Wie schlägt sich das nieder?
Erst einmal habe ich das Gefühl, dass es bei uns zu Hause in Ostdeutschland und dann auch auf dem Dorf, dass es dort nicht diese Political Correctness gibt. So, ich glaube, das kann man noch relativ leicht nachvollziehen, dass es in Heidelberg ein Raum ist, wo die Leute sehr darauf achten, sensibel gegenüber Minderheiten zu sein und so. Und das hat man im Osten halt leider nicht. Wenn wir dann abends durch die Bars gezogen sind in Heidelberg, dann kam es auch öfter vor, dass wir über unsere Hausarbeiten geredet haben oder dass wir über Politik auch ganz anders geredet haben. Wir haben Theorien herangezogen, dann Fallbeispiele und zu Hause war es halt eher immer so dieses Stammtisch geredet. Also das ist aber nur meine persönliche Sicht.
Ja gut, aber zu Hause hast du dich ja auch dann nicht so im studentischen Milieu bewegt, muss ich jetzt deine ostdeutschen Freunde mal verteidigen.
Ja, in Rostock tatsächlich ja schon, da habe ich ja meinen Bachelor gemacht, aber da war es halt auch so, dass es so krass polarisiert war. Es gab auf der einen Seite so die Antifa, die dann in der Innenstadt in Rostock quasi so ihre Zone hat und außerhalb alles war es so ein bisschen rechter. Also da gibt es halt diese Polarisierungen mehr.
Wenn wir jetzt einmal auf die jungen Männer im Osten gucken, die stehen ja fast unter Generalverdacht, rechts zu sein. Und als vergangenes Jahr das ausländerfeindliche Sylt-Video von feiernden, überwiegend jungen Westdeutschen viral ging, war das auch dir mit zu verdanken, dass es viral gegangen ist. Wie ist es dazu gekommen und warum war es dir wichtig, das zu teilen?
Tatsächlich hat mir das eine Freundin geschickt von zu Hause, die das auf Twitter gesehen hat und da hatte es ganz wenig Views. Und dann hat sie geschickt, Mensch, guck doch mal, es wird immer gesagt, der rechte Osten, aber jetzt siehst du hier halt die reichen Westkinder im Ponys oder Ponys Club, ich weiß nicht, wie der Club heißt, auf Sylt, feiern. Und ja, ich glaube nicht, dass es nur der rechte Osten ist. Und dann meinte ich, ja, das stimmt. Und dann habe ich es halt hochgestellt und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es viral geht. Aber für mich war es irgendwie auch einfach wichtig zu zeigen, dieses rechte Gedankengut hat sich mittlerweile in den letzten Jahren überall reingefressen. Und klar, bei uns im Osten ist der Boden fruchtbarer, auch einfach wegen der ganzen Erfahrungen, die gemacht wurden 1989, beziehungsweise das, was danach nicht passiert wurde. Und daraufhin folgte die Enttäuschung. Aber ich glaube, man kann es nicht mehr nur auf den Osten schieben. Wie gesagt, es hat sich mittlerweile in den letzten Jahren in Speedgeschwindigkeit in die deutsche Gesellschaft, in allen Schichten reingefressen.
War das so ein Zwiespalt zwischen einem Funken Genugtuung, das teilen zu können, dass du natürlich diese Verschiebung nach rechts mit Sorge betrachtest?
Ja, also es war schon ein bisschen Genugtuung, ja, weil ich beschreibe ja auch immer diese Ungerechtigkeiten, dass wir mit sehr viel weniger ins Leben starten und dann gibt es halt auf der anderen Seite Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, die ein gutes Elternhaus haben, die genug Ressourcen haben, sich weiterzubilden, Bücher zu lesen und eigentlich auch wissen, dass man nicht Ausländer rausruft. Also ja, war für mich einfach schrecklich und deswegen wollte ich es teilen.
Du hast das Stichwort gerade selber schon gebracht, Chancengerechtigkeit. Dass die Chancen, je nachdem, ob man aus Ost oder West kommt, auch 35 Jahre nach der Einheit noch sehr unterschiedlich verteilt sind. Wie könnte so eine Chancengerechtigkeit denn aussehen? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Politik gezielt in junge Köpfe investiert, dass es mehr Förderangebote gibt, dass es vielleicht auch sowas wie Zielquoten gibt. Also gerade auch ein Unternehmen, dass man schaut, okay, man bevorteilt ostdeutsche Menschen, so, damit sich auch langsam dieses Netzwerk auch aufbauen kann. Also wie gesagt, wir hatten keine Orientierung, wir mussten unseren Weg erstmal selber finden, aber dass, wenn wir oben angekommen sind, dass auch beispielsweise ich, dass Leute wie ich und andere Ostdeutsche dann auch schauen, okay, der kommt auch aus dem Osten und den ziehen wir auch selber mit, aber dass es auch ein größeres Ostbewusstsein bei Westdeutschen gibt und damit die auch sagen, okay, wir schauen darauf und wir wollen halt eben auch nicht, dass diese Unzufriedenheit sich fortsetzt, weil ich meine, wenn man nicht für Sichtbarkeit sorgt, wird sich das noch Generationen weitertragen. Sitzen wir in 20 Jahren vielleicht noch hier.
Du arbeitest bei Serap Güler, die in Nordrhein-Westfalen zur Welt gekommen ist. Ist, glaube ich, 15 Jahre älter als du. Seraps Eltern sind aber selber auch aus der Türkei eingewandert. Was hast du das Gefühl, ist nochmal anders mit für euch aus dem Osten als Kinder, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben?
Ja, also ich glaube, das, was anders ist, ist, dass man uns den Migrationshintergrund nicht ansieht. Also das ist ja bei Menschen mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern eben anders so. Das ist für uns natürlich gut. Für diese Menschen ist es sehr, sehr viel härter. Aber auf der anderen Seite sieht man auch gar nicht, dass wir benachteiligt sind. Also weil wir es halt einfach nicht sichtbar durch die Welt tragen. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele, die halt auch eben sagen, nein, es ist auch alles schon gleichberechtigt. Es gibt die gleichen Chancen. Und ich finde, damit vernachlässigt man halt, dass es noch sehr, sehr viel aufzuholen ist. Nochmal auf Serap Güler zurückzukommen. Ich glaube, wir haben auch, neben den Unterschieden haben wir auch sehr viele Gemeinsamkeiten, und zwar dieses vereinte Zerrissenheit. Also ich glaube, jeder, der aus einem aus einer anderen Region und aus einem Land kommt und sich erstmal etablieren muss, der hat immer dieses Stück Heimat in sich drin, ne? Aber auch immer dieses Gefühl, oh, ich muss mich anpassen, um voranzukommen. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch ein Stück weit gefunden, ja.
Ein Teil der Ostgeneration Z, die jetzt mit Ausbildung und Studium durch ist und dafür auch im Westen waren, kehrt jetzt zurück in die alte Heimat. Also mein Bonussohn hat im Osten studiert, von daher kenne ich da, der ist selber aus dem Westen, aber kenne ich da halt auch so ein paar Geschichten. Oh, die siedeln sich jetzt an in und sind da aufs Land gezogen und so. Glaubst du, dass die mit diesen vereinten Erfahrungen neue Impulse mitbringen können?
Ja, absolut. Und darauf hoffe ich auch, weil das, was man woanders lernt, das kann man ja gut und gerne mit nach Hause bringen und dann mit in die Vereine tragen und auch dieses Engagement und dieses, ja, wie man eine Zivilgesellschaft aufbaut, weil ich glaube, daran hapert es noch am meisten, dass wir in Ostdeutschland keine wirkliche Zivilgesellschaft haben, weil ich glaube, Kowalczuk bringt immer dieses Beispiel mit, wenn im Osten Flüchtlingsheim brennt, dann ist am nächsten Tag Ruhe. Aber wenn im Westen Flüchtlingsheim brennt, dann steht am nächsten Tag eine Zivilgesellschaft vor der Matte und protestiert. So, und das ist halt eben auch das größte Problem, dass wir zu Hause nicht dieses Engagement haben. Und da hoffe ich sehr, dass die wieder zurückkehren, da ja mit anpacken. Da nehme ich mich auch nicht aus der Pflicht raus. Also ich glaube, es braucht wirklich noch 2-3 Generationen, bis sich das von den DDR-Generationen auswäscht. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich ran, weil ansonsten wird sich das auch in den Elternhäusern weitergeben. Da können wir in der Schule, egal wie sehr wir dort die Demokratie lernen, wenn wir zu Hause immer hören, dass Politiker schlecht sind und dass Parteien schlecht sind, dann glaubt man das auch. Also, und deswegen müssen wir da jetzt stärker ran und müssen mehr Aufklärungsarbeit betreiben.
Man muss sich ja mal klar machen, von den 10 Millionen Stimmen, die AfD bekommen hat, kamen ja 7 Millionen aus dem Westen, aber der Unterschied ist halt, im Osten ist sie die stärkste Kraft. Was glaubst du, hat die doppelte Diktaturerfahrung, also erst NS und dann SED-Diktatur der beiden Generationen vor dir, damit zu tun, dass das im Osten so eine Macht werden konnte?
Also ich glaube, diese Leute haben nie wirklich gelernt, was es heißt, mitzugestalten. Also bis heute denken ja auch viele, es reicht, alle 4 Jahre wählen zu gehen. Dabei meint eine Demokratie ja eigentlich sehr viel mehr. Und ich glaube, sie haben auch eine tiefe Frustration in sich, weil sie in der DDR bespitzelt wurden, weil sie nicht wirklich in öffentlichen Räumen eine Meinung oder eine Haltung hatten konnten, weil sie, wenn sie vorankommen mussten, immer mit der Partei konform waren. Und das macht ja etwas mit einem. Und ich kann mir, also deswegen habe ich auch vollstes Verständnis für die Generation vor mir, dass sie sagen, ich habe wirklich kein Vertrauen mehr in irgendeinen Staat auf dieser Welt. Das gilt ja nicht für mich, weil ich ja eben diese positive Erfahrung gemacht habe, mit der Demokratie mitgestaltet habe, in Parteien. Ich durfte Angela Merkel öfter mal treffen. Ich konnte im Wahlkampf also an zentralen Stellen Wahlkampf machen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich ja, versuche zu Hause immer das weiterzugeben und zu sagen, egal wie doll ihr meckern könnt, das ist doch euer größtes Glück, dass ihr es überhaupt könnt. Damals konntet ihr es nicht. Und mein Papa hatte mich auch so vor ein paar Monaten gefragt, was ist eigentlich die Demokratie? Nachdem er sich dann lange aufgeregt hat, was falsch läuft. Und dann habe ich gesagt, Papa, dass du dich hier gerade aufregst und nicht eingesperrt wirst dafür, das ist Demokratie. Und da meint er halt auch so, stimmt, ja.
Ja. Du bist ja parteipolitisch engagiert, aber du denkst ganz offen auch in deinem Buch darüber nach, dass man im Osten vielleicht neue demokratische Formen braucht und stellst die Idee der Bürgerräte ins Zentrum. Welche Chance siehst du darin? Was könnten solche Bürgerräte bewirken?
Also konkret bewirkt es, dass die Menschen erst einmal üben, zuzuhören, andere Meinungen auszuhalten und selbst ihre Meinung zu sagen. Und eben auch zu merken, okay, wenn ich mich beteilige, dann mache ich halt diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich was bewege konkret. Auch wenn es nur zu Hause ist, auch wenn es nur um die Schule geht oder um eine Gartenlaube. Egal, es ist sichtbar, es bringt was. So, und dann glaube ich auch, dass es erstmal diese finanziellen Anreize braucht, um die Menschen aus ihrer Politikverdrossenheit rauszuholen. Ich glaube, das ist nämlich das Schlimmste. Ich glaube gar nicht, dass es so schlimm ist, dass die, klar, es ist nicht gut, dass die AfD wählen, aber sie gehen wenigstens zur Wahl, sie sagen etwas. Deswegen glaube ich, ist dieses Apathische das Schlimmste, was eigentlich da gerade ist. Und deswegen braucht es die finanziellen Anreize, es braucht diese Übung und es braucht eben diese Selbstwirksamkeitserfahrung, damit da überhaupt erstmal wieder was in Gang kommt.
Du kennst dich gut mit sozialen Medien aus und du siehst eben auch frustriert, dass die Altparteien das nicht so gut bespielen wie manch andere. Wo siehst du da Potenziale und was würdest du dir wünschen?
Es ist halt eben auch die Schwäche von demokratischen Parteien, sehr, sehr viel komplexe Gesetze in einen Instagram-Post runterzubrechen. Das ist halt für uns auch sehr, sehr schwierig. Und da muss man sagen, da haben es die linken und rechten Parteien einfacher, weil die irgendwelche Schlagzeilen einfach posten und das bringt Klicks und das geht viral und das ist super. In dem Sinne haben die schon einen Startvorteil. Aber ich glaube, wir müssen da auch einfach sehr viel besser werden. Auch gerade meine Partei, dass wir junge Menschen davor stellen, die auch mal ein bisschen mehr Haltung zeigen und nicht auch nur eine Pressemitteilung runterrattern. Wir müssen dahin gehen, wo die jungen Menschen sind und wo die Leute sich tummeln. Und das sind halt nicht mehr Marktplätze, sondern das sind halt eben Facebook-Gruppen, das ist Instagram, das sind die Kommentarspalten oder das ist auch eben TikTok. Ich glaube, da trauen sich auch sehr viele Politiker nicht, weil sie Angst haben, sich angreifbar zu machen. Aber das liegt dann auch an der fehlenden Fehlerkultur in der Politik leider.
Du räumst im Buch ein, dass deine Verwandten durchaus zur Wahl gehen, was du als Demokratin schätzt und sagst dann nicht, was sie wählen, aber du sagst, sie machen keinen Hehl draus und dass deine Mutter die Verwandten dann halt auch in Schutz nimmt. Wie schaffst du das, da offen im Gespräch zu bleiben? Denn in dem Fall ging es um Thüringen und das ist der Verein rund um Höcke und damit ziemlich klar rechtsextrem. Also wie hältst du dir diese Offenheit?
Ich glaube, ich habe da einfach sehr, sehr viel mehr Übung drin, diesen Spagat auszuhalten, weil der ja schon seit Jahren so geht. Also diese Bewegung ist ja schon seit Jahren im Gange, dass gewisse Dinge wieder sagbarer werden, wo man sich auch am Anfang gedacht hat, Mensch, das sowas kannst du nicht sagen. Und dann hält man dagegen und ja, es ist klar, es ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Aber ich habe trotzdem am Ende immer noch die Hoffnung, dass dieses menschliche Band dafür sorgen kann, dass man eben auch die entferntere Familie wieder umstimmen kann, dass man denen halt auch irgendwie wieder Hoffnung zustimmt, ohne bevormunden zu werden. Weil wer bin ich, dass ich mit meinen 29 Jahren sage, hey, du bist jetzt 40 Jahre, warum willst du AfD, obwohl du ein ganzes super Leben hast, dir geht es toll, vergleiche dich doch mal mit anderen auf dieser Welt. Weil ich glaube, das bringt noch weniger. Ich glaube, das stößt sie noch weiter weg und deswegen finde ich es wichtig, dass man diese Gesprächskanäle offen hält und seine Sicht immer wieder wiederholt, ja.
Du hast früh angefangen, Fußball zu spielen und bist da auch in Hagenow, wenn du zu Besuch bist, immer noch mal unterwegs. Wie erlebst du das da? Wird da Politik eher außen vor gehalten oder geht ihr in Diskussionen?
Ja, es ist ganz lustig, weil ich ja schon sehr lange in der Partei bin und dementsprechend sehen die Leute mich auch beim Fußball öfter mal als Politikerin und sehen mich dann immer mal als, ja, so Kummerkasten für Dinge, die falsch laufen in der Bundesrepublik, wo ich mir manchmal denke, okay, ich habe damit gar nichts gerade zu tun, aber erzähl es mir ruhig, weil ich mir dann denke, okay, dann kommen wir ins Gespräch und vielleicht kann ich dir noch einige Gedanken von mir mitgeben. Aber Politik ist allgegenwärtig, würde ich sagen, auch beim Fußball, klar. Nach dem Spiel, in der Pause.
Und hast du das Gefühl, auch da ist so eine Zerrissenheit, also im Westen bist du Fürsprecherin für Ostdeutschland und da im Fußballverein wirst du gefragt, oh, alte Bundesrepublik, was da schief läuft.
Ja, voll. Deswegen ja auch vereint in Zerrissenheit. Also wenn ich in dem Raum bin, werde ich als die und die gelesen. Oder wenn ich im anderen Raum bin, werde ich als das Gegenteil gelesen. Und deshalb ist es halt auch mühsam, sich bei beiden Seiten immer rechtfertigen zu müssen. Aber ja, dieses Schicksal teilen auch sehr, sehr viele in diesem Land. Da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Nicht nur was Ostdeutsch angeht, sondern auch andere Migrationsgeschichten. Aber insofern ist ein Schicksal, was einen begleitet, was aber auch trainiert, ja, fürs Leben.
Ich bin ja noch die Generation, die damit aufgewachsen ist, dass es auch im Westen komisch war, wenn Nationalflaggen wehten. Also das hat mich so als ja in den 80ern Linkssozialisierte befremdet. Da habe ich dann gemerkt, dass 2006 mit der Fußball-WM hat sich was verändert. Und so ist ja auch diese ganze Sache mit dem Stolz ein schwieriger Begriff. Und dein Gen-Z-Kompagnon Alexander Prinz, der als YouTuber aktiv ist, hat auch gerade ein Buch raus, das heißt Oststolz. Kannst du dir vorstellen, dass es einen positiven Oststolz geben kann, der auch was nach vorne bringt und vereinend und nicht spaltend wirkt?
Ist eine gute Frage, weil ich selber spüre diesen Stolz nicht so wirklich. Also ich bin weder stolz auf mein Land per se noch auf Ostdeutschland, aber ich möchte jetzt niemanden absprechen, stolz auf irgendwas zu sein. Ich bin stolz auf gewisse Entscheidungen, die die Bundesrepublik getroffen hat, wie beispielsweise 2015 die Grenzen offen zu halten. So, darauf kann ich stolz sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass aus diesen ganzen Diffamierungen, die es für Ostdeutsche halt gegeben hat, dass man daraus gesagt hat, nee, warum sollen wir das ablegen? Wir sind stolz darauf, dass wir so sind, wie wir sind. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, den Menschen, den du gerade genannt hast, der ist ein bisschen älter als ich. Vielleicht sind es die 2 Jahre, die dazwischen diesen Oststolz bei ihm ausmachen. Aber ja, ich will es niemandem absprechen. Ich persönlich bin weder stolz auf das eine noch das andere.
Chancengerechtigkeit, Chancen nutzen. Wir sind hier auf einer Karrieremesse und du hast dich eigentlich früh vorgewagt. Was hat dir geholfen, selbstbewusst nach vorn zu gehen?
Ich habe mir immer proaktiv Frauen gesucht, die andere Frauen fördern, die mir Mut zugesprochen haben und die mir auch vor allen Dingen immer Ratschläge gegeben haben, wenn ich sie gefragt habe. Es gibt auch sehr, sehr viele, die Ratschläge verteilen, wenn man nicht fragt, insbesondere Männer. Davon, dass sie sagen, ja.
Nein. Ja, ich glaube, darf man.
Ja. Da habe ich mir einfach einen kleinen Kreis zusammengesammelt, die mich auch seit Jahren begleiten und die ich halt immer wieder frage, meint ihr, ist das gut? Meint ihr, ist das gut? Und das Interessante bei Frauen ist ja immer, die geben nicht wirklich Ratschläge, macht das und das. Die stellen Fragen. Das finde ich ganz, ganz cool. Und dann reflektiert man sich selber, so dass man halt selber am Ende des Tages darauf kommt, mache ich das oder mache ich das? Ja.
Und würdest du dir so ein Mentoring-Programm auch verstärkt für junge Leute, gerade im Osten, wünschen, damit diese Chancengerechtigkeit entstehen kann?
Ja, also ich habe jetzt gesehen, es ist jetzt gerade eine Stiftung nur für Ostdeutsche im Kommen. Also da haben sich junge Ostdeutsche auch connected. Das habe ich auf LinkedIn gesehen, unterstützt und so weiter. Mega cool. Also wir brauchen genau sowas. Wir brauchen diese Netzwerke, wir brauchen Stiftungen, wir brauchen diese Räume, wo wir uns austauschen können und am Ende uns dann hochhelfen, sage ich mal.
Ja, ich denke gerade, es gibt ja diesen Verein Arbeiterkinder e.V., also was eine ähnliche Idee ist, dass es weniger Ressourcen gibt. Wie füttert das die Zerrissenheit nicht weiter, wenn man in dem Umfeld ist? Ich verstehe den Stärkungsaspekt, aber du möchtest ja auch im Verein mit den anderen eben gleichberechtigt dastehen.
Ja, also es geht ja erst einmal darum, quasi denen, die nach uns kommen, die Welt zu erklären. Das kommt auf dich zu, das und das, die Debatten. Hier, du kannst es so machen, ich gebe dir das mit an die Hand. Und gerade auch im Raum, wenn es ums Studieren geht. Oder sehr viele Gleichaltrige im Osten sind halt auch Arbeiterkinder und die haben halt nie Eltern gehabt, die mal studiert haben. Und dementsprechend kommen die meisten auch in der Uni an und wissen erstmal gar nicht, wie das funktioniert. Da finde ich dieses Know-how, was da weitergegeben wird, schon sehr, sehr wichtig.
Wie kann man mehr Leute motivieren, sich daran zu trauen und sich zu engagieren?
Erstmal so wie heute sichtbar zu sein, zu sagen, okay, ich bin stolz, dass ich in einer Partei bin. Ich glaube, das sagen sehr viele junge Leute über sich, weil sie das noch sehr mit Akten lesen, Langeweile, endlose Gespräche verbinden. Aber ja, deswegen freue ich mich über jeden jungen Menschen von SPD bis Grüne bis CDU, die sich raustrauen und sagen, ich werbe für die Parteien, ich werbe für die Demokratie und hoffe, dass ich damit auch einige identifizieren kann. Also ich hoffe auch, dass es einige junge Menschen im Osten gibt, die durch dieses Buch sagen, ja, okay, man kann es ja auch wirklich irgendwie schaffen, zumindest in der Öffentlichkeit, dass das Thema darüber, also das diskutiert wird.
Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.